Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg, wie ihr mittlerweile wisst, im Raum Zürich, im Spital Männedorf am wunderbaren Zürichsee. Und wie immer bin ich heute nicht allein und begrüße meine Co-Hosts.
Hallo, Andreas Thalheimer hier, wie immer auch an der Seite von Marco und Tarik, den ich auch freue, begrüßen zu dürfen. Hallo Tarik.
Jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, ne?
Das stimmt.
Hallo zusammen.
Alles wie immer.
Genau.
Nicht ganz, weil wir sind heute nicht in Zürich, sondern wir sind in Berlin. Adi Podcast on Tour.
Ja, und das machen wir nicht einfach nur so, das machen wir nur für einen ganz besonderen Gast. Wir begrüßen heute Bastian Neumann in unserer Runde. Der Name ist vielen von euch wahrscheinlich schon geläufig, weil Bastian sehr aktiv kommuniziert hat vor einiger Zeit schon auch auf dem Gebiet der Ernährung und Ernährungspsychologie und vor allen Dingen auch hier ist, weil sie eine gute Bekannte vom Tarik ist. Woher kennt ihr euch, Tarik?
Oh, das ist jetzt, also ich kenne Bastian durch den Citizen Circle, ne? Das ist diese Vereinigung ortsunabhängiger Unternehmer und da kennen wir uns schon jahrelang. Wir haben uns schon überall getroffen, nur seltenst in Berlin. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, in Langkawi haben wir uns gesehen, in Thailand haben wir uns gesehen, überall. Und ich habe natürlich Ihren Podcast gehört, sehr, sehr häufig, also fast alle Folgen. Und ich kenne Ihren Mann auch sehr gut, den Melchior, der hat auch einen YouTube-Kanal, glaube ich. Ne? Da geht es um Steuern, sollten wir auch verlinken hier in den Shownotes. Und ja, dann, ja. Wir kennen uns auf jeden Fall schon jahrelang und.
Also, große Freude herrscht. Bastian, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Danke für die schöne Begrüßung, für das liebe Intro. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin sehr froh, den lieben Tarik mal wiederzusehen und wusste auch nicht, dass du ein so fleißiger Hörer meines Podcasts bist. Also, dafür erstmal Chapeau und dann freue ich mich, heute mal gemeinsam mit dir was aufzunehmen.
Fanzone, voll die Fanzone. Super.
Ich bin so aufgeregt.
Bastian, also das sind ja viele gewesen. Also ich meine, wir mit unserem Adi-Podcast sind da ja noch in den frühen Beginnerschuhen, aber du hast ja eine enorme Reichweite auch mit deinen Aktivitäten erreicht, also in der Podcast-Szene ein Celebrity sozusagen. Ja. Was waren denn die, also Ernährungspsychologie ist ja für uns mit unserem medizinischen Hintergrund ein weites Feld. Warum hast du überhaupt damit begonnen? Also warum am Podcast zur Ernährungspsychologie?
Ja, lange Geschichte. Ich hole mal ein bisschen aus, weil wie bei vielen Leuten, die irgendwo mit Ernährung was zu tun haben, ist durchaus auch eine private Geschichte dahinter. Das Thema Ernährung ist bei mir nämlich sehr früh schon in mein Leben getreten. Also schon im Alter von knapp 6 Jahren habe ich mit dem Judo angefangen. Und bin in einem relativ leistungsorientierten Verein gelandet, was ich auch irgendwie ganz cool fand. Also sprich, ich habe recht früh auch auf Turnieren gekämpft, Wettkämpfe mitgemacht. Und beim Judo kämpft man in Gewichtsklassen. Und deswegen war dieses Thema Gewicht, Ernährung bei mir schon relativ früh sehr präsent. Zunächst aber ausschließlich wegen des Judosports. Ne? Aber wie gesagt, ich war in einem leistungsorientierten Verein und da hieß es dann schon relativ früh, Mensch, bei dem nächsten Turnier, da ist diese und jede Gewichtsklasse noch frei. Wäre richtig cool, wenn du schaffst, irgendwie bis dahin noch, keine Ahnung, da war man noch jung, auf 33 Kilo abzunehmen oder 28 oder was es auch immer war. Oder noch ein Kilo zuzunehmen, damit du die höhere Gewichtsklasse besetzen kannst. Das heißt, es war schon früh immer so ein bisschen so ein Spiel mit dem Gewicht. Es war kein Muss. Aber ich war ambitioniert. Ich hatte Bock, ich hatte Lust, Medaillen zu gewinnen, dabei zu sein. Das heißt, ich fing schon im Grundschulalter an, dann heimlich mein Schulbrot wegzuschmeißen, wenn ich wusste, hey, heute Nachmittag geht es auf die Waage. Ne, weil ich wollte das ja irgendwie auch schaffen und erreichen. Und somit habe ich schon relativ früh angefangen, mein Ernährungsverhalten über den Kopf zu steuern. Sprich, ich habe schon recht früh nicht mehr darauf geachtet, hey, hab ich eigentlich gerade Hunger oder bin ich satt? Sondern es war wirklich so mein Kopf, der schon entschieden hat, bis dahin möchte ich das erreichen, deshalb verändere ich mein Ernährungsverhalten, um dann dieses Ziel tatsächlich auch verfolgen zu können. Und ja, so ging das über die Jahre, war zunächst alles mehr Spiele, Spaß und Sport, aber je älter ich wurde, desto leistungsambitionierter wurde es dann auch. Dann war man irgendwann im Kader, hat irgendwann in der Bundesliga gekämpft und auch auf internationaler Ebene, und dann war es umso wichtiger, irgendwann tatsächlich seine Gewichtsklasse zu halten, weil man seine Gegner kannte. Man hat irgendwie die Technik analysiert, alles, und jetzt die Gewichtsklasse zu wechseln, wäre fatal. Allerdings fiel es mir relativ schwer, mein Gewicht zu halten, weil ich hatte, wie gesagt, ja nie so eine gesunde Beziehung zum Essen aufgebaut. Sprich, es war immer sehr abhängig von den äußeren Umständen, wie ich aß. In der Wettkampfsaison sehr diszipliniert. Und wenn die dann zu Ende war, dann ging es meistens ins Kampfessen rein und dann wieder ein paar Kilo hoch. Und als dann wieder diese Wettkampfsaison anstand, dann habe ich mich wieder runtergehungert. Also es war absolut nicht gesund, ein Auf und Ab. Und es blieb aber im Rahmen, dadurch, dass ich immer diese Gewichtsklasse hatte. Bis ich mir dann im Alter von knapp 16 Jahren im Training bei einem ganz unnötigen Warm-up-Spiel mein Kreuzband gerissen habe. Und Kreuzbandriss heißt OP plus ein Jahr Sportpause ungefähr. Und da hatte ich halt erstmals nicht diesen Druck von außen. Erstmals wurde ich nicht gewogen und musste mich erklären, wenn ich zugenommen habe. Dazu fiel natürlich der Sport weg. Ich habe vorher täglich Sport gemacht, sprich ich hatte jetzt auch weniger Kaloriendefizit. Und habe auch gemerkt, dass Essen für mich ein, wenn auch unbewusstes, Instrument war, um meine Gefühle zu kompensieren. Also das heißt, ich war irgendwo schon in so ein Loch gefallen, als Judo wegfiel. Es war immer ein großer Lebensinhalt für mich. Ich habe mich sehr gerade in den Jugendjahren sehr darüber definiert. Wenn man dann irgendwo über mich gesprochen hat, was, Sebastian, wer war denn das nochmal? Ach, das Judo-Mädchen, ja genau. Also ich war immer irgendwie das Judo-Mädchen, die Sportliche. Plötzlich habe ich zugenommen, ich war nicht mehr die Sportliche, ich konnte nicht mehr Judo machen. Wer bin ich denn eigentlich? Also ich bin schon in so ein Loch gefallen und da war Essen irgendwo für mich da. Das heißt, ich habe dann in diesen Sportpause gut und gerne schnell um die 10 Kilo zugenommen und ja, war für mich dann relativ schwierig, auch diesen Identitätsverlust gleichzeitig zu haben. Aber habe mir dann gedacht, komm, was soll's, in einem Jahr kann ich ja wieder Judo machen, dann bin ich wieder auf der Matte, dann habe ich wieder diesen Druck von außen, dann wird es wieder. Und so war es dann auch, nach einem Jahr war ich dann wieder auf der Judo-Matte, aber nach nur einem oder im ersten Training tatsächlich bin ich dann wieder gestürzt. Diesen Schmerz kannte ich in meinem Knie, sind auch direkt zum Arzt, da wurde es dann bestätigt, Frau Neumann, tut uns leid. Ihr Kreuzband ist nicht mehr da, es wurde nicht korrekt operiert tatsächlich in erster Linie. Wir müssten dann nochmal ran. Das heißt, nochmal OP, nochmal ein Jahr Sportpause, nochmal ungefähr plus 5 bis 10 Kilo. Und das Ganze ist dann auch noch ein drittes Mal passiert. Und in der Abiturzeit war es, genau, also alle guten, beziehungsweise in dem Fall alle schlechten Dinge, waren dreimal ist das passiert. Ich habe ungefähr plus 20, 25 Kilo auf der Waage gehabt, war verdammt frustriert, habe mich ja schon viel mit Ernährung auseinandergesetzt, mein Leben lang, in der Zeit noch viel mehr, weil ich da so drunter gelitten habe, irgendwie nicht mehr die Sportliche zu sein. Aber es wollte einfach nicht klappen, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, also wie gesagt, der dritte Kreuzbandriss war während der Abiturzeit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich gehe jetzt ins Berufsleben, ich setze alles auf eine Karte. Wenn ich mich täglich mit diesem Thema auseinandersetze, dann muss das doch klappen. Also gesagt, getan, ich komme eigentlich aus dem Norden, aus Lübeck, ich habe gehört, soweit ich mich informiert habe, in Stuttgart soll die beste Uni sein, um Ernährung zu studieren. Also habe ich gesagt, komm, let's go. Wir ziehen nach Stuttgart und studieren das Ganze. Und im Studium habe ich dann gemerkt, ja, ich habe mich damit täglich auseinandergesetzt. Ich habe jetzt sogar auf biochemischer Ebene lernen dürfen, was in meinem Körper passiert, wenn ich mich anders ernähre, als ich es eigentlich sollte. Und dennoch konnte ich mir fast dabei zuschauen, wie meine Hand wie ferngesteuert zum Essen griff und mir das Essen im Mund steckte. Und ich konnte mir währenddessen alles runterrattern, warum das nicht gut ist, Mikro-, Makronährstoffe und so weiter. Es hat mich nicht aufgehalten. Und dann kam ich immer mehr dahin zu hinterfragen, warum esse ich eigentlich so, wie ich esse. Weil bislang habe ich mich viel damit auseinandergesetzt, was sollte ich essen, was sollte ich nicht essen. Also eher so dieses, was ist gesund, was ist nicht gesund. Und nun fing ich an, auch durchaus motiviert durch mein Studium, weil ich da ein Modul hatte der Ernährungspsychologie. Es war sehr oberflächlich, es ist noch ein sehr, sehr junges Forschungsgebiet. Aber es reichte für mich, um mich dahingehend zu sensibilisieren, zu fragen, warum esse ich eigentlich so, wie ich esse? Warum brauche ich dieses Essen jetzt, obwohl ich gar keinen Hunger habe, obwohl ich es auch besser weiß? Was steckt dahinter? Was kompensiere ich möglicherweise mit dem Essen? Und habe so immer mehr Muster bei mir erkennen können, dass ich mich zum Beispiel auch viel mit Essen belohne. Das kommt auch aus der Judo-Zeit, dass ich dann immer vor den Turnieren gehungert habe, bis ich auf der Waage stand, das Gewicht offiziell abgenommen wurde und danach hieß es immer, jetzt darf ich mich belohnen, jetzt darf ich all das essen, was ich vorher nicht essen durfte. Das heißt, all diese Muster konnte ich für mich erkennen und dann nach und nach auch auf, bröseln. Und somit bin ich immer mehr in diese Ernährungspsychologie-Schiene gekommen und habe dann gesagt, das ist ein so wichtiges Thema, was noch so unterrepräsentiert ist. Ich mache dazu jetzt einfach einen Podcast und habe den tatsächlich noch während der Studienzeit dann auch gestartet.
Also offensichtlich liegen die Grundlage für deinen Podcast wurde schon im Alter von 6 Jahren gelegt, als du dich entschieden hast, beim Judo anzumelden.
Kann man so sagen.
Also es sind ja so viele Aspekte, die du jetzt in deiner Schilderung, wie es dazu gekommen ist, abgedeckt hat, die für unsere Hörerinnen und Hörer ja eigentlich schon interessant sind, oder? Da der frühe Beginn in der Kindheit, die Auseinandersetzung mit dem Gewicht ganz früh, dann dieses Jojo-Effekt, klassisch, was wir auch von unseren Patienten kennen, häufig Gewichtsanstieg, wieder runterregulieren, Anstieg, runterregulieren und in der Summe dann eigentlich dazu führt, dass das Gewicht eher zunimmt. Also es wird ja, ist ja eine konstante Zunahme durch diesen Jojo-Effekt, was ja physiologisch auch wahnsinnig interessant ist, wie das dann kommt. Und dann habe ich Aspekte zum emotionalen Essen, du hast Gefühle, was motiviert mich, Kontrollverlust. Also viele Aspekte, die wir noch miteinander besprechen sollten.
Wir haben in der Vorgeschichte ja schon den ein oder anderen Podcast aufgenommen mit Ernährungspsychologinnen aus dem Zürcher Raum und auch Ernährungswissenschaftlerinnen, die eben genau wie du jetzt berichtet haben, dass die Ernährungspsychologie kein echtes, sagen wir mal, kein echter Forschungsinhalt im Rahmen des Studiums ist, sondern in Modulen oberflächlich gestreift wird, dass viele Sachen gar nicht bekannt sind, welche emotionalen Verlinkungen ja zum Essen bestehen, die Frage, was motiviert uns, welche Dinge zu essen und so weiter, sind ungeklärt. Hast du denn jetzt nach vielen Jahren der Beschäftigung intensiver Art Antworten auf deine Fragen gefunden?
Also erstmal zur Antwort, ob es das so gibt in dem Sinne. Wenn ich richtig informiert bin, ist die Schweiz da tatsächlich schon weiter. Ich glaube, da gibt es das tatsächlich als eigenen Ausbildungsberuf oder Studiengang. In Deutschland sind es immer eher so Zusatzdinge.
War ja klar.
Natürlich.
Ich bin nicht überrascht.
Genau, und in Deutschland gibt es immer mehr Zusatzzertifikate, die man in die Richtung machen kann, aber noch keinen eigenen Studiengang oder so. Also meist sind es dann, so wie ich, entweder Ernährungswissenschaftler, die sich darauf spezialisieren, oder Psychologen, die sich aufs Thema Ernährung spezialisieren. Also immer so ein bisschen der Sweet Spot in der Mitte. Aber es kommt und das freut mich, dass es immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber ja, über die Jahre habe ich jetzt, ich würde mal sagen, das ist eine gute Mischung aus Erkenntnissen aus meiner eigenen Geschichte, Erkenntnissen mit Arbeit, durch die Arbeit mit anderen Leuten, aber natürlich auch Literatur, eine Weiterbildung, irgendwelche Fortbildungen, tolle Bücher, dass ich schon das Gefühl habe, hey, es sind häufig dann ähnliche Muster, die man bei den Leuten weiter wiederfinden kann, die dann natürlich irgendwie anders verpackt sind, in einem anderen Spektrum irgendwo stattfinden, aber es sind dann doch häufig die gleichen Muster, die uns alle irgendwo prägen.
Ich habe ja einige Folgen deines Podcasts auch gehört, fand ich alles extrem hörenswert und das, was mir so aufgefallen ist, dass die Fragen gut formuliert sind, also sprich, warum essen wir manche Sachen, warum verhalten wir uns eigentlich so, wie wir es gar nicht wollen, und die Dinge, die du daraus ableitest, sind ja eigentlich klassische verhaltenstherapeutische Ansätze. Also sprich Identifikation von irgendwelchen Verhaltensmustern und versuchen, das im alltäglichen Kontext umzulabeln, um somit auch ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Darf ich mal so persönlich fragen, das ist ja ein Thema, das dich sicherlich auch im privaten und persönlichen Alltag weiterhin beschäftigt, also dein eigenes Essverhalten. Sind diese verhaltenstherapeutischen Vorschläge, Ideen, Tipps, die du gibst, für dich auch relevant im Alltag? Kannst du das umsetzen? Erzähl ein bisschen darüber, wie das in deinem alltäglichen Umsetzen funktionieren kann.
Total. Also ich gehe viel von mir selbst aus, weil ich schon, also ich habe, sag ich mal, den Podcast und alles, was ich mache, so gestartet, dass ich viel von mir berichtet habe. Und viele meiner Hörer hören mich, weil sie sich sehr mit mir identifizieren können. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, ich gehe immer von mir aus, das wäre falsch, aber es ist schon so, dass ich, glaube ich, eine große Übereinstimmung mit meiner Hörerschaft habe. Und deswegen sowohl ich mich mit meiner Hörerschaft sehr identifizieren kann, als auch andersrum. Das heißt aber, natürlich gehe ich auch mit offenen Augen durch mein Leben. Und natürlich kommt es auch bei mir irgendwie zu neuen Herausforderungen. Wie gesagt, in den letzten 3 Jahren habe ich zum Beispiel zwei Kinder überhaupt bekommen.
Ich habe nur zwei und alte.
Die sind dann auch irgendwo, ja, genau, im Keller. Nee, habe ich 2 Kinder bekommen und das sind natürlich jetzt auch Herausforderungen, die ich so nicht kannte. Und natürlich merke ich dann auch, wenn ich dann schlaflose Nächte habe, die ich vorher nicht hatte, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass mich das auch an meine Grenzen bringt und ich dann auch manchmal dazu neige, das mit Essen kompensieren zu wollen. Dass ich, wenn ich diesen Stress habe, wie viel zu wenig eigentlich Me-Time habe irgendwie für mich und immer nur für andere gerade da sein muss, weil halt 2 kleine Kinder abhängig von mir sind, dass ich da auch einfach merke, hey, es gibt dann Situationen, wo ich dann doch wieder mehr mit dem Essen kompensiere, als ich es vorher in meinem vorherigen Alltag gemacht habe. Das heißt, es kommen neue Herausforderungen und da muss ich mich natürlich wieder anpassen und so ein bisschen schauen, wie kann ich das Thema Ernährung jetzt hier einbauen, auch wenn ich viel weniger Zeit habe, irgendwie mich zu reflektieren, achtsam zu essen, was vorher etwas war, was mir sehr geholfen hat. Komme ich jetzt im Alltag nicht mehr dazu? Wie kann ich das jetzt irgendwie umsetzen? Deswegen, ja, ich gehe immer viel von mir aus und mit dem, was sich verändert und schaue dann natürlich, wie die Veränderungen sich auf das Ernährungsverhalten auswirken.
2 Begriffe sind in deinem Podcast ja oft genannt. Das ist das emotionale Essen und das andere, das sogenannte Mindful Eating. Mhm. Gibt es für dich da einen Unterschied? Kannst du die beiden Begriffe nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen erklären?
Mhm. Also emotionales Essen, ich würde erstmal sagen, jeder Mensch ist ein Stück weit ein emotionaler Esser. Denn wir neigen dazu, wenn wir in einer emotionalen Schieflage sind, wenn wir traurig sind, wenn wir frustriert sind, wenn wir Stress haben, anders zu essen, häufig mehr zu essen. Weil Essen in uns ein Glückshormon, Glücksgefühl auslöst, es werden Glückshormone freigeschüttet. Und gerade wenn wir uns irgendwie traurig fühlen, wenn wir frustriert sind, dann kann dieses kleine Glücksgefühl, was minimal ist, das nehmen wir unbewusst wahr, nicht bewusst, nur unbewusst nehmen wir das wahr. Das kann aber schon dazu führen, dass wir uns einfach besser fühlen und dann unbewusst Essen instrumentalisieren in emotionalen Schieflagen, um uns einfach wieder ein bisschen zu festigen, damit wir uns besser fühlen. Und das ist auch super schlau von der Natur so gemacht. Also es ist nicht aus Versehen so, sondern es soll quasi sicherstellen, dass wir nicht vergessen zu essen. Weil wenn man mal ehrlich ist, Essen kann ganz schön anstrengend sein. Wenn man nicht irgendwie diesen Anreiz hätte, einmal des guten Geschmackes, aber auch dieses Glücksgefühl, dann würden wir es manchmal vergessen. Dieses erstmal Essen überhaupt besorgen, in den Supermarkt gehen, dahin laufen, alles einkaufen, das nach Hause schleppen, in die ganzen Kühlschränke, Vorratskammern reinräumen, rausholen, zubereiten, kochen und dann überhaupt erst das Essen, das ist ein Akt. Und wenn es keinen Anreiz gäbe, würden wir es vergessen. Und die Natur hat aber gesagt, hey, Spezieserhalt und Speziesfortpflanzung ist super wichtig, ist das Wichtigste, was es für uns eigentlich gibt. Deswegen sind alle Vorgänge, die damit zusammenhängen, abgesichert. Genauso wie zum Beispiel auch die Fortpflanzung. Der Geschlechtsakt ist auch mit einem Höhepunkt, wird er quasi belohnt, damit wir das wieder tun, dass wir einen Anreiz haben, es wieder zu tun. Und genauso auch das Essen. Deswegen können wir quasi unsere Emotionen so ein bisschen mit dem Essen ausgleichen und tun das auch. Das steckt quasi hinter dem emotionalen Essen.
Darf ich da mal kurz, bevor du zum Mindful Eating kommst, dazwischen fragen, weil mit unserem wissenschaftlichen Hintergrund, wir haben uns ja auch beschäftigt, warum Leute essen. Also primär isst man ja in der Regel, wenn man hungrig ist. Also und wenn wir jetzt Hunger mal als weitesten Begriff fassen für Appetit, Lust zu essen. Emotionen spielen ja in der biologischen Rolle des Hungers als Signal, der das Überleben sichert, der die Menschen dazu gebracht hat, zu jagen oder zu sammeln oder was auch immer, ist ja das Ursignal, oder? Inwieweit ist es denn ein Problem, wenn man irgendwann dieses Hungerempfinden und wir leben in einer, also wir jetzt hier in einer übersättigten Welt, oder? Man muss für Kalorien nicht viel arbeiten, sind relativ schnell und einfach verfügbar und auch oft in hochkonzentrierter Form. Welche Rolle spielt denn das Verlernen des Hungererkennens, des Hungeraushaltens? Und inwieweit hat Emotion als Ursache, Nahrung zu sich zu nehmen oder als Grund, Nahrung zu sich zu nehmen, den Hunger abgelöst in deiner Wahrnehmung? Hast du da eine Beobachtung? Hast du dazu eine Meinung?
Absolut. Das ist nämlich etwas sehr, sehr Präsentes. Essen ist heute einfach super leicht verfügbar. Es ist, also ich gehe jetzt mal hier in Berlin von meinem Umfeld aus, ist es an jeder Straßenecke. Überall bekommst du Essen.
Kaffee kriegt man nicht überall, muss ich sagen.
Ist mir auch zu Ohren gekommen.
Würde man schon bekommen, aber...
Man müsste aber nicht leicht, war nicht leicht. Sorry, man müsste kurz auf die Jagd gehen.
Ich bin eher der Sammler.
Ja. Genau, und Sammler zu sein reicht meist in den Strukturen, wie wir heute leben, um an gutes Essen zu kommen. Es ist meist sehr, sehr günstig. Also so ein Schokoriegel bekommst du halt für 60, 70 Cent. Ne? Also es ist wirklich, bekommst viele Kalorien für wenig Geld. Und es ist auch gesellschaftlich anerkannt. Also keiner guckt dich irgendwie komisch an, wenn du dir jetzt schnell ein Schokobrötchen irgendwo kaufst. Also es ist leicht, schnell und sozial anerkannt. Und dadurch eine ideale Lösung, um irgendwo deine Gefühle, wenn es jetzt darum gerade geht, ums emotionale Essen, um deine Gefühle auszugleichen. Wenn das deine Strategie ist. Und wie gesagt, wir sind alle mal emotionale Esser, gar kein Problem, aber häufig nimmt es Überhand, gerade weil es so leicht geht. Und ich würde mal so behaupten, in anderen Zeiten, wo Essen nicht ganz so leicht verfügbar war, hat man Essen weniger fremd oder zweckentfremdet. Da war Essen vielmehr wirklich Mittel zum Zweck für die Sättigung.
Ganz genau,
das, was es eigentlich sein sollte. Und heute wird es einfach viel mehr zweckentfremdet, einfach weil es so leicht ist. Dieser Zusammenhang ist häufig nicht ganz klar und es ist auch, selbst wenn man merkt, hey, ich bin gerade ein emotionaler Esser und auch erkennt, wie könnte ich anders damit umgehen, also sich damit vielleicht auseinandersetzen und dann vielleicht darauf die Idee kommt, so arbeite ich zum Beispiel auch viel mit Leuten zusammen, dass man guckt, was könnte man denn alternativ machen, eine Alternative zum Essen, wenn du merkst, du nutzt das Essen, um deine Trauer auszugleichen, um deinen Frust auszugleichen. Was könntest du sonst machen? Ich stelle da mal gerne mit Leuten einen, ich nenne es immer Ressourcenkoffer zusammen, dass man schaut, was hat man neben dem Essen denn noch für Ressourcen? Was kann dir noch gut tun in deinem Alltag? Und dann sammeln wir irgendwie, sind es Hobbys, also Aktivitäten, können es Leute sein in deinem Umfeld, die du irgendwie anrufst, wo du weißt, hey, die haben die richtigen Worte für dich, um dich irgendwie aus dieser emotionalen Schieflage rauszuholen. Das können auch materielle Sachen sein, es können Orte sein, wenn du weißt, wenn ich mich an die Parkbank setze dort am See, da komme ich innerlich total runter und kann den Stress irgendwie gehen lassen. Also selbst wenn man diese Erkenntnisse für sich hat, was könnte man alternativ zum Essen nutzen, ist es auch nicht ganz so leicht, das umzusetzen. Gerade aus den Gründen, was ich eben schon gesagt habe, Essen ist leicht, schnell und sozial anerkannt. Das ist nicht alles andere. Wenn du weißt, ich kann mich aus meiner emotionalen Schieflage holen, wenn ich tanzen gehe, ist nicht ganz so leicht umsetzbar.
Aber das ist so interessant, wie sich das über die Jahre geändert hat, oder? Hunger wird zurückgedrängt, durch Emotionen abgelöst, Lebensmittel nicht mehr als überlebenssicherer. Also sie haben komplett den Wert verloren als
erstrebenswert.
Oder Ressource, weil du es überall bekommst. Du musst gar nichts mehr dafür tun. Also musst dir keine Gedanken darüber machen, wie du mit Nahrungsmitteln umgehst, weil wenn du sorglos damit umgehst, wirst du nicht überleben. Es ist da. Du musst darüber keine Gedanken machen. Und dann hat so ein Werteshift gegeben. Und um aus diesem Dilemma rauszukommen, braucht es plötzlich eine aktive, bewusste Auseinandersetzung, nicht nur mit der Ressource Kalorie oder Nahrung, sondern auch mit den eigenen Gefühlen und welche Strategien ich entwickle, um mit meinen Emotionen Und das ist dann wieder so ein komplexer Gedankenvorgang, wo ich jetzt einfach mal behaupten würde, das sind viele Leute nicht gewohnt, sich selber so mit sich selber auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was passiert denn jetzt hier gerade, warum? Also
die meisten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, kommen zu mir, weil sie sagen, ich esse zu viel und weiß nicht warum. Ich komme irgendwie, was kann ich denn noch machen, irgendwie einen Ernährungsplan oder irgendwas. Und dann gehe ich halt in die Arbeit mit denen und dann erkennen wir relativ schnell, dass Essen eigentlich nur die Antwort auf etwas Tieferliegendes ist. Dass sie eigentlich eine ganz andere Wunde haben und Essen gerade als eine Art, ich sag mal, Pflaster nutzen, um die Wunde zuzumachen.
Also definitiv nicht Hunger.
Genau. Ja. Und das Pflaster ist in dem Moment ja aber eigentlich nur eine Symptombekämpfung. Also es löst die Wunde ja nicht auf irgendwie quasi. Es muss erst die Wunde darunter behandelt werden. Das Pflaster, das bedeckt es nur. Aber dadurch ist die Wunde immer noch da. Und sobald man das Pflaster abmacht, ist dieser Schmerz auch wieder da. Das heißt also, die Leute, die zu mir kommen, die erste Erkenntnis ist meist, es geht eigentlich gar nicht ums Essen. Das Essen ist nur das Pflaster. Wir müssen uns die Wunde darunter angucken. Denn die muss erstmal versorgt werden. Wir müssen erstmal schauen, was ist die Wunde eigentlich. Und da kommen wir dann zu Themen wie emotionales Essen, wie Stressessen, wie Belohnungsessen. Und das gucken wir dann an. Und wenn wir die Wunde dann quasi behandelt haben, dann brauchen wir eventuell gar nicht mehr dieses Pflaster, dieses ständige Essen als Antwort. Ne? Deswegen geht es darum, erstmal zu gucken, was liegt da drunter, was ist der eigentliche Grund? Und erst wenn man das behandelt hat, dann gucken wir uns das Essen an. Brauchen wir das eigentlich noch? Ist das überhaupt noch ein Thema? Wenn ja, klar, gucken wir uns auch das Ernährungsverhalten, das Essen generell an. Was können wir dann noch optimieren? Gar keine Frage. Aber ganz häufig ist es so, dass wenn wir uns das wirklich in der Tiefe angeschaut haben, dass sie im Anschluss sagen, okay, ich brauche jetzt gar nicht mehr dieses übermäßige Essen.
Wunde Pflaster verstehe ich als Chirurg. Was sind denn so die häufigsten Wunden? Was ist so eine Standardwunde, die du bei vielen Leuten, wenn wir in diesem Bild bleiben, triffst?
Ganz, ganz häufig Stress. Ganz, ganz häufig. Wir leben in einer so leistungsorientierten Gesellschaft. Wir alle haben einen gewissen Stresspegel, würde ich einfach mal so der Breite der Gesellschaft unterstellen. Also Stress ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Dann haben viele Leute auch tatsächlich mit dem Belohnungsessen zu kämpfen. Das ist etwas, was glaube ich noch ziemlich unterschätzt wird, dass es irgendwie verbreitet ist. Aber Essen wird häufig in der Kindheit schon eingesetzt als Mittel zum Zweck. Also das heißt dann irgendwie dann, wenn du eine gute Note nach Hause bringst, dann gehen wir ein Eis essen. Oder wenn du dein Zimmer aufräumst, dann gehen wir zum Kiosk und du darfst irgendwie eine Naschtüte aussuchen. Also es wird häufig als Anreiz eingesetzt, so als Zeichen der Anerkennung, als Zeichen der Liebe, der Zuneigung. Und das ist dann drin, das ist abgespeichert. Und irgendwann sind wir groß und dann sind Mama und Papa vielleicht nicht mehr da, die uns jedes Mal irgendwie mit einer Naschtüte auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. Das heißt, wir fangen selbst an, uns irgendwo mit Essen zu belohnen. Wenn wir dann Projekt abgeschlossen haben auf der Arbeit, was ja herausfordernd war, dann gehen wir im Anschluss zum Bäcker und gönnen uns ein Stück Torte, weil, hey, wir haben es geschafft. Und dieses Stück Torte ist dann quasi wie ein virtuelles auf die Schulter klopfen. Es ist ein Zeichen der Anerkennung, der Zuneigung. Wir haben etwas geschafft. Es ist eine Belohnung in dem Moment. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel sehr verbreitet ist.
Interessant ist ja in deinen Ausführungen, dass wenn es um dieses Belohnungssystem Essen geht, es immer nur um zuckerhaltige Lebensmittel geht. Ist ja jetzt nicht so, dass du eine gute Note nach Hause gebracht hast und deine Mutti oder dein Vati haben dich mit Karotten belohnt. Das würdest du nicht als Belohnung wahrnehmen. Auch ein interessanter Punkt eigentlich. Es geht nicht um Essen, sondern um bestimmte Makronährstoffe, die eben ganz bestimmte physiologische Situationen und Reaktionen im Körper hervorrufen. Zucker zum Beispiel.
Genau, da würde ich sagen, gibt es zwei Aspekte, die man dabei beachten muss. Einmal der Zucker an sich natürlich. Zucker macht was mit uns. Zucker löst auch Glückshormone aus. Das heißt also, Zucker hat schon eine Wirkung und es gibt auch ein bestimmtes, also vielleicht habt ihr schon mal von der Fressformel gehört, ein bestimmtes Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fett, die unser Belohnungssystem besonders befeuern.
Habe ich noch nicht gehört.
Das ist ein Verhältnis, wenn man sagt, ungefähr 55% Kohlenhydrate und 30% Fett. Das ist zum Beispiel genau dieses Verhältnis, ist zum Beispiel in Schokolade auch zu finden oder in Chips. Und wenn dieses Verhältnis vorliegt, das ist ein Verhältnis, das gibt es nicht in der Natur. Das ist menschengeschaffen quasi. Und dieses Verhältnis, wenn das in einem Lebensmittel vorkommt, dann wird unser Belohnungssystem dermaßen befeuert, dass so viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Also quasi eine ähnliche Wirkung, wie es ja auch beim Konsum von Drogen zum Beispiel gibt. Da werden ja auch Glückshormone ausgeschüttet. Da können wir fast nicht mehr Nein sagen. Da können wir fast nicht mehr die Tüte Chips zumachen und sagen, ach, esse später weiter. Das brauche ich jetzt. Ne? Das passiert so viel in dir. Und deswegen hat es natürlich auch eine physiologische Wirkung, dass besonders viele Glückshormone ausgeschüttet werden, dass wir uns besonders gut fühlen. Einmal das. Und zum anderen würde ich sagen, aber es hat natürlich auch eine psychologische Bedeutung, wenn halt du natürlich immer dann, sag ich mal, die Süßigkeiten als Belohnung bekommst. Es fängt ja schon an, dass der Nachtisch meist süß ist, dass immer gesagt wird, Mensch, jetzt iss mal dein Gemüse und dann darfst du auch das Eis essen. Und damit haben wir schon so eine Gewichtung der Lebensmittel drin, dass es immer heißt, okay, Gemüse ist Pflicht. Und das Eis im Nachgang ist dann die Belohnung. Und damit haben wir natürlich auch eine Einordnung, was ist gut, was ist nicht gut, was ist schlecht, was ist limitiert. Was limitiert ist, ist immer, immer besonders. Und dass bestimmte Lebensmittel dann besonders sind, das lernen wir auch. Und deswegen hat das definitiv eine physiologische Komponente, ne, Stichpunkt Fressformel, aber auch eine erlernte Gewichtung der Lebensmittel.
Also 55% Kohlenhydrate und 30% Fett.
Genau.
Mettbrötchen bekommt jetzt für mich eine vollkommen andere Bedeutung. Deswegen mag ich Mettbrötchen so gerne.
Ja, also viele haben auch immer, ne, denken immer nur an Zucker so, aber natürlich sind Kohlenhydrate generell ja auch Zucker und da ist natürlich das Brötchen genauso mit dabei, ja.
Also, dass diese Formel menschengemacht ist und mit Sicherheit auch von der Nahrungsmittelindustrie erkannt, ist und entwickelt worden ist in Studien, die nie das Licht der Welt erblickt haben in herkömmlichen Publikationen, überrascht nicht. Ne? Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht wie ein Verschwörungstheoretiker klingt, aber es gibt ja nicht wenige, die behaupten, Zucker ist der neue Tabak. Und da ist sicher was dran. Ich würde gerne nochmal
für die Hörerinnen und Hörer nicht rauchen, sondern als Suchtfaktor.
Ja.
Danke. Disclaimer.
Ja, danke. Tarik, für dich wichtig. Wir hatten ja noch über die Wunden und Pflaster gesprochen. Also Stress ist das eine, oder? Dann offensichtlich spielt die Kaloriendichte, Zucker, Fett spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der Nahrungsmittel. Dopamin, neurophysiologische Mechanismen. Was findest du denn sonst noch so unter den Pflastern, wenn ich da nochmal nachhaken darf?
Unter einem Pflaster kann man zum Beispiel auch finden Langeweile.
Ja.
Essen aus Langeweile. Das heißt aber nicht immer, Langeweile heißt nicht immer, ich habe gar nichts zu tun und fülle einen leeren Raum mit Essen. Das kann auch sein. Aber manchmal ist Langeweile auch eine Art, ich würde mal sagen, fast verdrängen. Du sitzt an deinem Schreibtisch und sagst so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber eigentlich wüsstest du genau, was du machen solltest. Mhm. Aber das sind die Dinge, die du nicht machen willst. Also es ist auch ein Stück weit Ablenkung manchmal. Also du hast einen Arsch voll Arbeit zu tun und willst es aber nicht wahrhaben, also greifst du irgendwo zum Essen. Also auch solche Räume werden gerne mit Essen gefüllt. Leere Räume, aber auch Räume, in denen durchaus vieles steht, aber du oft darauf keine Lust hast. Also Verdrängung, Einsamkeit ist auch durchaus etwas, was mit Essen gefüllt werden kann, wenn man einfach alleine ist und das nicht sein will. Dann kann Essen ein wunderbarer Freund sein.
Also wenn ich jetzt mal nochmal Stress, Langeweile, Einsamkeit, das sind ja alles jetzt keine Gefühle oder Emotionen, die man so als bevorzugt bezeichnen würde, oder?
Na klar.
Also negative Emotionen führen überwiegend, kann man das so zusammenfassen, zur unbedachten Nahrungszufuhr mit dem Ziel, die als unangenehm empfundene Situation, mit was für einer Ursache auch immer, zu beenden oder zu verändern oder die Wahrnehmung zumindest zu verändern.
Ich würde sagen, das sind definitiv vermehrt negative Emotionen, die dazu führen, dass wir mehr essen. Aber es gibt auch ein paar Beispiele, wenn man das mal so explizit jetzt gerade sagt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, was jetzt positive oder negative Aspekte sind, die zum Essen führen. Aber es gibt auch durchaus Konstellationen, die eher als positiv zu bewerten sind und zum vermehrten Essen führen, zum Beispiel Gesellschaft.
Mhm.
Es gibt da nämlich auch Studien, die besagen, dass man so um die 40-42% größere Portion isst in Gesellschaft. Das ist auch etwas, was eher unbewusst stattfindet, einfach weil man zusammen ist, es ist geselliger, man verbringt meist mehr Zeit am Tisch, weil man währenddessen einfach redet, sich austauscht und wenn dann irgendwo in der Mitte, sag ich mal, noch ein bisschen Essen steht, dann greift man halt nochmal zu, weil wer will die ganze Zeit vorm leeren Teller sitzen, dann nimmt man hiervon nochmal was und man passt sich auch dem Gegenüber an. Das habe ich zum Beispiel sehr in meiner Ehe gemerkt, mein Mann hat tendenziell einen, wie es im Schnitt, sag ich mal, ist, Männer haben meist eher einen höheren Kalorienbedarf als Frauen. Aber man passt sich dann da über die Jahre irgendwie auch so ein bisschen unbewusst an.
Ne? Wer passt sich da an wen an? Ich frage für einen Freund.
Ich würde sagen, ich mich eher meinem Mann. Weil man dann irgendwie dann doch keine Lust hat, die ganze Zeit da mit dem leeren Teller zu sitzen, während er noch weiter isst. Ja, dann esse ich halt auch noch ein bisschen weiter. Also auch dieses in Gesellschaft, sich anpassen, länger beim Essen brauchen, führt zum Beispiel auch dazu, dass man mehr isst. Aber ich würde sagen, das ist trotzdem eigentlich eher ein positiver Rahmen.
Ja, interessant. Jetzt hatten wir ja, wenn wir nochmal kurz ein bisschen zurückgehen in unserer Diskussion, vielen Dank für die wirklich wahnsinnig interessanten Gedanken, die du da mit uns teilst. Wir hatten über emotionales Essen gesprochen und dann hatte ich dich unterbrochen, als du was zum Mindful Eating sagen wolltest. Ich habe den Eindruck, dass Mindful Eating die Lösung für emotionales Essen sein kann oder den Umgang damit. Was versteht man denn unter Mindful Eating? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Mindful Eating, also zu Deutsch auch achtsames Essen, aber es ist vielleicht ein bisschen, klingelt es bei ein paar mehr Leuten, ist ein unfassbar hilfreiches Instrument beim Essen. Weil wir haben uns jetzt gerade viel damit auseinandergesetzt, warum essen wir eigentlich, ne? Wenn dieser Essimpuls kommt, ich möchte etwas essen, da habe ich übrigens auch, da wollte Tarik gerne drüber sprechen, kommen wir vielleicht später auch noch diesen einen Satz, den ich gerne sage, der in dem Moment sehr hilfreich sein kann, das ist, glaube ich, auch der Satz, der am häufigsten von mir zitiert wurde, der lautet, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Ne? Das heißt, wenn wir über das Warum sprechen, dass man diesen Satz vielleicht einmal hat, ist gerade Essen mein Problem? Habe ich gerade Hunger? Wenn ja, grünes Licht, Kühlschrank, das ist deine Lösung. Wenn du merkst, es ist gerade gar nicht Hunger mein Problem, sondern es ist eine emotionale Schieflage. Es ist der Wunsch nach Belohnung, nach Anerkennung, nach Liebe. Es ist gerade Stress mein eigentliches Problem, dann ist Essen eigentlich nicht die Lösung. Aber da kommen wir vielleicht auch noch weiterhin zu. Das heißt, es gibt einmal dieses große Thema ums Warum esse ich? Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Dann gibt es das Thema natürlich, was esse ich? Das ist das, was ich gesagt habe, was ich früher irgendwie viel für mich gemacht habe und gemerkt habe, das war aber eigentlich gar nicht mein Problem. Und dann gibt es noch die Thematik, wie esse ich? Und da kommen wir zum achtsamen Essen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wie essen die meisten von uns? Wenn ich dich jetzt mal fragen würde, wie ist so eine typische Essenssituation auch im Arbeitsalltag bei dir?
Das willst du gar nicht wissen.
Ja, das lasse ich dann Andreas beantworten. Naja, also das Gegenteil von
Mindful Eating,
würde ich sagen. Ja, beantworte das für mich, bitte.
Es ist in der Tat ja so, dass wir gelegentlich gemeinsam zum Mittagstisch sitzen. Das ist so. Und Marco zeichnet sich dadurch aus, dass er ein unglaublich schneller Esser ist. Er ist der klassische Schlinger. Also, das ist das, was dir sofort auffällt. Große Portion, schnell leere Teller.
Das hat mein Vater schon gesagt, wie man isst, so arbeitet man auch.
Genau. Aber
schon damals geprägt. Vater ist schuld.
Ja.
Grüße gehen raus.
Tut mir leid, Papa, aber das muss ich jetzt aufarbeiten hier.
Genau, und das ist relativ typisch, dass wir sehr schnell essen. Und häufig auch nebenbei, gerade im Arbeitskontext ist es nicht selten, gerade so dieses Bürosetting, dass man einfach dann vor dem Laptop noch sitzt, dabei irgendwie noch mit einer Hand die Mail fertig schreibt, mit der anderen Hand sich schnell irgendwie ein paar Löffel reinschiebt, währenddessen irgendwie noch ein Anruf reinkommt. Also es passiert meist sehr nebenbei, sehr, sehr schnell und unbewusst. Ne? Und achtsames Essen ist jetzt quasi genau das Gegenteil. Regel Nummer 1, sage ich immer, Essen als alleinige Aktivität. Wann machen wir das? Selbst morgens ist irgendwie so schnell das Brötchen auf dem Weg zur Bushaltestelle sich nochmal reinpfeifen. Also es ist selten, dass wir uns wirklich hinsetzen mit dem Teller und nur essen.
Aber das würde ja auch bedeuten, am besten keine Kommunikation. So für dich alleine sitzen ist ja so offensichtlich der Prototyp des Mindful Eating.
Wenn man damit anfängt, super gerne. Also wenn man dann irgendwie merkt, hey, ich kann das für mich irgendwie schon ganz gut. Also Achtsamkeit ist ja, kann man ja trainieren. Das trainiert ja sozusagen ein bestimmtes Areal in unserem Gehirn, das anders wie ein Muskel, sag ich mal, nicht in der Größe wächst, aber in der Verdrahtung, sag ich mal. Das heißt also, je häufiger wir Achtsamkeit üben, desto besser geht es, desto leichter fällt es uns und irgendwann können wir auch dabei währenddessen mit anderen Menschen irgendwie zusammen sein. Aber wenn man damit anfängt, gerne tatsächlich ganz für sich alleine. Na, also du und das Essen, keine Musik, kein Buch, keine Zeitung, kein Handy dabei, auch ganz, ganz, ganz verbreitet. Nur du und das Essen und du wirst merken, es ist verdammt langweilig.
Verdammt, ich fühle mich ertappt.
Mhm. Ja, das geht bei Marco auch gar nicht. Ohne Handy kann ich mir gar nicht
vorstellen. Das Ganze entwickelt sich wieder zu so einer privaten Therapiestunde für mich.
Machen wir. Das ist gut,
ja. Machen wir im Anschluss. Mikro aus.
Genau, okay. Und der zweite Punkt ist, dass man sich Zeit nimmt.
Habe ich nicht.
Dass man wirklich langsam isst. Dass man so ein bisschen als Hilfestellung währenddessen auch mal das Besteck aus den Händen legt beim Essen. Ne, die sind ja auch immer, das ist ja wie festgeklebt, irgendwie fest drin. Einfach mal hinlegen und kauen. Weil wir schlingen, ne? Ist ja auch schon gefallen, das Wort hier, wir schlingen ganz häufig. Wir sind meist dabei, dass wir irgendwie 4, 5, 6 Mal kauen und runter damit. Und ich als kleiner Ernährungsnerd mache mir manchmal auch so einen Spaß daraus, einfach mal andere Leute so ein bisschen zu beobachten beim Essen. Und ja, es ist wirklich, also es wird wenig.
Oh, da müssen wir gleich aufpassen.
Ja, das Ganze, was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ist, dass sich hier 3 betroffene Blicke auf mich gerichtet haben seit den letzten 5 Minuten.
Aber überhaupt nicht wertend.
Der Arme.
Du nicht. Du nicht, Bastian. Aber hier meine Co-Hosts, ja. Die schauen ganz betroffen und nicken die ganze Zeit bei jedem Satz von
mir. Ich nehme dich in Schutz, alles gut.
Danke. Ja. Also,
wir werden dir helfen.
Besteck weglegen und ausführlich kauen. Man sagt tatsächlich, jeden Bissen sollte man so um die 20 Mal kauen.
Tut das irgendwann dann weh in den Kiefermuskeln?
Du hast eventuell Muskelkater irgendwann, ja. Aber die Muskeln kommen und bleiben dann. Nee, man sagt tatsächlich, jeden Bissen ungefähr 20 Mal, was am Anfang sich auch komisch anfühlt, aber auch dir vieles Positives bringen kann, weil manchmal zum Beispiel auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Brot isst oder so, das verändert sich auch. Die Verdauung fängt ja schon im Mund an. Im Speichel haben wir Enzyme, die sogenannten Amylasen, die schneiden sozusagen die Kohlenhydratketten klein und je kürzer die Kohlenhydratketten sind, desto süßer ist das. Also dieser weiße Haushaltszucker besteht ja auch aus so 2 Kettenelementen, sag ich mal. Und wenn man ausführlich kaut, dann schmeckt man manchmal auch ganz andere Dinge. Brot wird zum Beispiel plötzlich süß. Also es ist auch ein Geschmackserlebnis, auch etwas Positives, was man noch erlebt. Und der Körper hat viel mehr Zeit, dir überhaupt zu signalisieren, dass du satt bist. Denn das ist auch ein großes Thema beim achtsamen Essen, dass du achtsam mal schaust, wann bin ich eigentlich wirklich satt.
Das ist, wenn ich, Entschuldigung, ich unterbreche
dich
dann immer.
Du darfst nicht unterbrechen.
Aber, da wäre ich vorsichtig. Aber an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz, weil das ist ja ein wichtiger Aspekt, weil Geschmack entsteht ja eigentlich nur, solange die Nahrung auch wirklich in der Mundhöhle ist. Im klassischen Sinne. Später im Darm gibt es dann auch noch Geschmackszellen, die das verarbeiten können. Aber der klassische Geschmack, wie wir ihn interpretieren, entsteht ja nur, solange die Nahrung im Mund ist. Und wenn ich es geschluckt habe, dann eben nicht mehr. Deswegen ertappe ich mich schon gelegentlich, dass ich mich dann frage, so, ja, wieso sagst du denn, das hat gut geschmeckt? Du hast es ja maximal 3 Sekunden im Mund gehabt. Also das ist ein wichtiger Punkt, die Nahrung bewusst im Mund zu lassen. Und Fun Fact, also physiologisch ist es ja in der Tat so, dass die Verschaltung von der Mundhöhle in andere Zentren unseres Körpers so funktioniert, dass ja bereits Signale von der Nahrungsaufnahme ausgehen, bevor ich die Nahrung überhaupt geschluckt habe. Das, also Cephalic Face Reflex nennt man das beispielsweise. Wenn ich Nahrung in den Mund nehme und kaue, beginnt schon eine Insulinfreisetzung an der Bauchspeicheldrüse, ohne dass die Nahrung tatsächlich geschluckt und in den weiteren Verdauungskanal vorangetragen wird, wie auch immer man das nennen möchte. Also das, ich finde das wahnsinnig interessant.
Also 20 Mal kauen ist eine Empfehlung.
Besteck weglegen.
Besteck weglegen, kein Handy, keine Musik, am Anfang keine Gespräche.
Genau, und dann tatsächlich auch noch, du hast mir das jetzt schon fast ein bisschen oder mir das perfekte Intro dafür gegeben, dass man auch bewusst nochmal schmeckt. So ein bisschen kommt das schon automatisch, sag ich mal, durch das ausführlichere Kauen. Aber auch, dass man wirklich mal innehält und den Geschmack so ein bisschen nachgeht, weil manchmal schlingt man doch einfach runter und dann schmeckt, aber man weiß gar nicht, was schmeckt man eigentlich. Dass man mal wirklich reingeht und schaut, was ist eigentlich drin, was ist einmal an Gewürzen zum Beispiel drin, was werden für Aromen frei, während ich kaue. Wie ist die Konsistenz? Ist das eher knusprig, ist es weich? Schmilzt es in meinem Mund, dass man dafür nochmal so ein Gefühl überhaupt bekommt und Essen zu einem Erlebnis macht. Dass es nicht nur dieses, ich nehme Nahrung zu mir und bin jetzt satt, so, sondern hey, ich erlebe gerade etwas total Schönes. Es ist etwas Leckeres, es macht was mit mir, es gibt meinem Körper was, es nährt meinen Körper. Und wieso diesen Prozess, den wir täglich machen müssen, wir müssen essen. Ne? Wieso das nicht zu etwas Schönem machen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe das ja, der Andi ist ja eher der achtsamere Esser von uns beiden in der Mittagspause. Ich bin dann eben der Schlinger und ab und zu kriege ich so einen bösen, strafenden Blick. Und dann versuche ich mich auch anzupassen. Ich habe beobachtet, dass wenn ich dann mal kaue und versuche, mich auf die Geschmäcker, die sich dabei entwickeln, zu achten, dass ich dann für mich schon gelegentlich mal festgestellt habe, das schmeckt eigentlich gar nicht so gut, wie ich mir selber immer vorgemacht habe. Also gerade diese, wenn ich an die Fressformel denke, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich das so sage, aber man denkt immer, man hat das gern und es schmeckt gut, aber wenn man sich dann wirklich mal die Zeit nimmt und beim Kauen drauf achtet, welche Geschmäcker denn dabei entstehen, dann habe ich mich jedenfalls schon dabei beobachtet, dass ich gedacht habe, eigentlich schmeckt das ja gar nicht so gut.
Ja.
Ist das etwas, was du beobachtest? Also wenn du mit deinen Klienten, Patienten arbeitest, dass sich dabei auch Nahrungspräferenzen verschieben?
Ja, definitiv, weil gerade Präferenzen oder auch Abneigungen gegen bestimmte Lebensmittel sind manchmal auch erlernt. Es gibt auch den sogenannten Proust-Effekt oder Madeleine-Effekt, der quasi besagt, dass bestimmte Emotionen zum Beispiel auch mit Lebensmitteln verknüpft sind. Es gibt da mal so ein Buch, wo irgendwie eine Szene beschrieben wird, dass jemand so ein Madeleine-Kuchen ist, deswegen heißt der Madeleine-Effekt, und den aus der Kindheit kennt, und dann wird so ganz ausführlich beschrieben, wie dann dadurch, dass er diesen Madeleine-Kuchen isst, Emotionen hochkommen und Erinnerungen von früher, und deswegen heißt dieser tatsächlich aufgrund dieses eines Buches heißt dieser Effekt so. Es ist ein psychologischer Effekt, der beschreibt, dass bestimmte Emotionen mit bestimmten Geschmäckern und Gerüchen ganz klar verbunden sind. Und manchmal ist es aber auch im negativen Sinne so. Manchmal hat man auch einen über den Durst getrunken irgendwie und dann hat man sich am nächsten Tag übergeben und kann danach dann, weil es ein Wodka-Omische war oder sowas, nie wieder Orangensaft trinken, weil es damit verknüpft ist. Und sowas kann man zum Beispiel auch tatsächlich durch achtsames Essen so ein bisschen aufheben. Oder wenn man mal eine Lebensmittelvergiftung hatte, wenn wir jetzt mal weggehen vom Alkohol, dann ist es manchmal auch so, dass wir sagen, boah, da hatte ich diesen Fisch gegessen und am nächsten Tag habe ich mich so heftig übergeben müssen, ich kann jetzt keinen Fisch mehr essen. Und das kann man auch so ein bisschen auflösen, wenn man mal achtsam isst und sich so auf den Geschmack fokussiert, dass dann einfach diese Emotionen, die dabei kommen, die manchmal positiv oder auch negativ sein können, in den Hintergrund rücken und man eher bei dem Geschmack ist und dann merkt, okay, eigentlich mag ich diesen Kuchen gar nicht so sehr. Ich esse ihn nur, weil er mich daran erinnert, weil meine Oma mir den früher mal gebacken hat und deswegen ist das etwas, was ich immer essen will, aber der Geschmack an sich ist eigentlich gar nicht meiner. Oder auch andersrum. Und so kann man durchs achtsam Essen tatsächlich auch das so ein bisschen für sich aufbrechen.
Ich bin jetzt gerade mal so die Situation durchgegangen, wann mir etwas besonders gut geschmeckt hat. Und da kommt keine Szene vor, wo ich mir keine Zeit für das Essen genommen habe. Also ich denke jetzt gerade nach, also so bestimmte Gerichte. Immer nur dann, wenn ich mir richtig Zeit fürs Essen nehme, sind so bestimmte Highlights bei mir im Kopf, wo ich sagen muss, das war richtig lecker, das war aber nie beim Fernseher oder während der Arbeit oder.
Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Es ist wahrscheinlich eine Aktivität, die wir über die Jahre verloren haben im Zuge der überfrachteten Alltagsgestaltung und die es möglicherweise gilt, wieder zu lernen im Hinblick auf achtsam Essen.
Genau, und was ich jetzt gerade aufgrund dessen, was Tarek gesagt hatte, was mir auch einfällt, manchmal essen wir auch ganz automatisch achtsam und zwar dann, wenn das Setting besonders ist. Mhm. Wenn wir in einem besonders schönen Restaurant sind.
Das stimmt, ja.
Vielleicht auch in einem teuren Restaurant, weil wenn wir Geld für etwas bezahlen, viel Geld für etwas zahlen, dann haben wir automatisch mehr Wertschätzung dafür. Oder wenn uns etwas frisch gekocht wurde und wir wissen, dass diese Person da ganz viel Liebe und Zeit reingesteckt hat, dann sind wir automatisch viel wertschätzender und dadurch auch viel achtsamer. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Also diese ganzen Umstände, wie wir heute essen, denn im Alltag essen wir viel Fertigfraß. Wir essen viel fertig aus dem Regal, irgendwie einfach aufmachen, schnell warm machen und fertig rein damit. Dadurch sind wir automatisch viel unachtsamer, als wenn wir wirklich alles frisch kochen würden. Also so dieses Essverhalten, das wir heute in der heutigen Gesellschaft, in der westlichen Welt, sag ich mal, einfach haben, führt automatisch dazu, dass wir, wenn wir nicht bewusst gegen anarbeiten, unachtsamer sind.
Womit wir dann wieder beim Wert der Lebensmittel sind, oder? Also man ja vor einiger Zeit über den Wert der Lebensmittel als überlebenssicherer, als Überlebensnotwendigkeit. Und offenbar ist es dann so, wenn wir irgendwelche anderen neuen Wege finden, dem Essen mehr Wert zu geben, indem wir zum Beispiel viel Geld dafür ausgeben in einem teuren Restaurant, dann automatisch dem Ganzen auch in der Lage sind, mehr Wert zu geben und dem Ganzen dann auch mehr genießen zu können.
Darf ich fragen, Bastian, welche Menschen kommen zu dir zur Beratung, zur Therapie? Gibt es so ein klassisches Bild von einem Patienten, einem Klienten, der zu dir kommt?
Also ich sage generell immer von mir aus, ich helfe Leuten dabei, erstens ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen, um dann zweitens wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und demnach ziehe ich Leute an, die genau das für sich haben wollen. Mehrheitlich sind es Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben. Sie sagen, ich möchte nicht mehr, dass Ernährung mein Leben bestimmt. Zwar habe ich den Wunsch, irgendwo ein schlankeres Leben zu führen, mich wieder irgendwie vielleicht freier fühlen zu wollen, wohler an meiner Haut fühlen zu wollen, aber ich möchte auch nicht mehr, dass ich morgens aufwache, dass mein erster Gedanke ist, was esse ich heute? Was darf ich essen, was darf ich nicht essen, damit es ein erfolgreicher Tag war, dass sie nicht abends mit dem Gedanken ins Bett gehen, okay, war es ein erfolgreicher Tag, weil ich habe es geschafft, Kalorien XY einzuhalten oder Mahlzeiten so und so geplant zu essen oder war es nicht ein erfolgreicher Tag, also dass wirklich ihre gesamte Tragestruktur, ihr Befinden meist davon bestimmt wird. Darauf haben sie keine Lust mehr. Die wollen sagen, ich will, dass Essen irgendwie wieder ein Thema ist, was ein Selbstgänger ist, wovon ich befreit bin. Also und dazu gehört, sich selbst zu verstehen, warum esse ich eigentlich? Also, was steckt dahinter? Was gleiche ich aus? Was kompensiere ich mit dem Essen? Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich mein eigenes Ernährungsverhalten verstanden habe, dann kann ich wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen. Und das impliziert dann auch, dass man irgendwann halt ja Frieden mit dem Essen schließen kann und nicht ständig alles davon abhängig macht.
Und im Kontext dessen, was du jetzt gesagt hast, wie würdest du einen Therapieerfolg definieren? Geht das auch über Gewichtsreduktion oder über Neudefinition des Essverhaltens, auch wenn damit keine Gewichtsreduktion erreicht werden kann, möglicherweise?
Also natürlich definiere ich die Ziele mit den Personen individuell, ne, dass wir einfach vorher besprechen, wo wollen wir hinkommen,
also
was wollen wir erreichen.
Also ihr legt ein Therapieziel fest?
Genau. Aber meist geht es in erster Linie erstmal darum, genau das Ernährungsverhalten überhaupt zu erkennen, aufzuschlüsseln, die Muster zu erkennen, diese zu brechen, wenn es denn gewünscht ist, in eine bestimmte Richtung. Und dass dann eigentlich das Ziel ist, dass sie Essen halt nicht mehr als Kompensationsstrategie benötigen. Und wenn das erreicht ist, dann ist es ja eigentlich eine logische Konsequenz, dass dieses Überessen auch aufhören kann, weil sie es nicht mehr brauchen als Pflaster, ne? Weil haben die Wunde versorgt, sie brauchen das Pflaster nicht mehr und damit irgendwann ja auch tatsächlich ein Gewichtsverlust, wenn das das Ziel ist, wenn es um Übergewicht geht, auch erreicht wird. Also ist das quasi eigentlich, sag ich mal, eine Folgeerscheinung dessen, woran wir eigentlich arbeiten.
Aber Ziele können natürlich extrem verschieden sein. Die werden sich wahrscheinlich im Rahmen der Auseinandersetzung mit dir dann auch ändern können. Also ich nehme an, die meisten kommen mit dem Ziel Gewichtsverlust, oder?
Ja.
Nicht zufrieden, kosmetisch, aber es wäre ja schon ein fantastischer Therapieerfolg, unabhängig vom Körpergewicht, wenn man jetzt die Emotionen bei der Nahrungsaufnahme verändern könnte. Wenn man es wieder schaffen würde, kein schlechtes Gewissen beim Essen zu haben, sondern das genießen zu können und ein positives Verhältnis zum Essen zu bekommen. Und das ist ja eigentlich unabhängig von der vom Gewichtsverlust oder wenn eine automatische Konsequenz der Gewichtsverlust wäre es dann von dem, was du auf emotionaler Ebene oder im Umgang mit dem Essen oder Mindful Eating erreichen würdest. Ist das manchmal nicht sogar auch hilfreich, da die Ziele anzupassen in dem Gespräch? Man nimmt das am Anfang mal hin, Gewichtsverlust, aber man erarbeitet dann gemeinsam mit dem Klienten Gewicht, ja, das kommt dann, aber die Probleme liegen eigentlich woanders.
Genau, und das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal kurz gesagt, dass die meisten Leute kommen wirklich, weil sie sagen, ich möchte Gewicht verlieren, Ernährung ist mein Problem und wir dann aber schauen, okay, nee, Ernährung ist nur die Antwort, diese Übernährung ist gerade nur die Reaktion auf dessen, was da runterliegt. Und wenn wir da einmal hinkommen und das erkennen, dann ist es meist irgendwie, dass viele auch sagen, boah, ich habe mich so viel mit Ernährung auseinandergesetzt. Ich weiß schon so unendlich viel darüber, dass es mir manchmal schon aus dem Halse raushängt, irgendwie nochmal mich damit beschäftigen zu müssen. Aber dieses Hinterfragen, warum esse ich eigentlich so, wie ich esse? Was ist die Wunde darunter? Das war irgendwo mein fehlendes Puzzleteil. Na, und das kriegen sie dann und den Rest, wie sie dann tatsächlich irgendwie dann sich organisieren mit Mahlzeiten und Kalorien, was das wissen die meisten Leute, die ein Ernährungsthema haben sowieso. Die meisten Leute sind schon kleine Ernährungsexperten. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, dass die ein wahnsinniges Wissen mitbringen, aber einfach es nicht schaffen, das umzusetzen. Und nicht selten ist dieses Umsetzungsproblem darin begründet, weil sie das Essen gerade noch viel zu sehr brauchen, um irgendetwas tieferliegendes zu kompensieren. Deswegen ja, meist ist schon diese Erkenntnis ziemlich entscheidend, dass die Leute dann sagen, ich möchte daran arbeiten, der Rest, der folgt.
Was passiert denn, wenn du im Rahmen der Therapiesitzung mit Klienten das Pflaster abhebst, ein bisschen an der Wunde kratzt und urplötzlich gucken wir in den schwarzen, dunklen Abgrund? Also eine Sache, wo du dich als Therapeutin vielleicht auch nicht mehr in Wohlfühlbereich therapeutischer Art,
ja,
und auch in deiner eigenen Kompetenz fühlst.
Ja.
Was passiert dann?
Also ich habe ein Netzwerk, denn ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin, ich habe dann ein Netzwerk und wenn ich merke, die Wunde, die sich auftut, die ist nicht mehr in meinem Bereich, dann bin ich da ganz klar und sehr, sehr scharf auch, dass ich sage, bis hierhin und dann vermittle ich gerne weiter, weil es ist tatsächlich die Wunde, die ist dann manchmal, ist darunter einfach nur ein, ach, Essen schmeckt mir so gut, mal schauen, aber es gibt manchmal auch irgendwie, ich als Kind hatte ich einen ganz schweren Schicksalsschlag, Stichpunkt Vergewaltigung, Todesfälle und Essen war mein Freund. Und das schon im Alter von 5, 6 Jahren und das ist eine ganz, ganz andere Tiefe.
Ja, ein wichtiger Punkt, den du da jetzt angesprochen hast. Weil gerade bei schwerst übergewichtigen Patienten und Patientinnen sind ja durchaus auch in signifikantem Umfang Missbrauchsgeschichten Grund des Essverhaltens.
Genau, und da muss man dann einfach auch schauen, ab wann wird eine Psychotherapie da einfach auch in dem Zusammenhang relevant. Das heißt nicht entweder oder, man kann trotzdem auch parallel arbeiten, aber zumindest jemanden dazu ziehen, auf jeden Fall.
Darf ich auf die Messbarkeit der Ergebnisse deiner Aktivitäten nochmal kurz zurückkommen? Also ich verstehe Essen nicht als Ursache, sondern Essen als Symptom zu begreifen und zu sehen, wie man da symptomatisch an die Quelle des Problems angreifen kann. Das ist ja nicht ein One-Time-Fix. Ah, ich habe jetzt erkannt, ich bin ein emotionaler Esser und wunderbar, ich bin jetzt für den Rest meines Lebens. Also bei mir funktioniert das wahrscheinlich nicht so. Wie viele Sitzungen braucht's? Würdest du empfehlen, immer mal wieder zu kommen? Oder wie handhabst du das?
Sehr individuell. Sehr, sehr individuell. Also ich habe Leute, die einen Monat bei mir sind. Also meist machen wir einmal die Woche, also sprich 4 Sitzungen. Und dann für sich durch sind, weil alleine diese Erkenntnis, alleine dieses zu verstehen, warum ticke ich so, wie ich ticke und ich bin nicht disziplinlos und ich bin nicht ein totaler Verlierer, weil ich mehr esse, sondern ich kann es begründen. So, ich bin emotionaler Esser, weil da etwas immer passiert oder auch Stressesser, ne? Das ist auch etwas, Stresshormone verändern unser Gehirn. Wir werden in dem Moment, sind wir in einem ganz anderen Modus, wenn wir erstmal verstehen, warum das überhaupt so ist, dann können wir aufhören, uns diese ständigen Vorwürfe zu machen und allein diese Erkenntnis zu haben, hey, es lässt sich logisch erklären, ich bin nicht ein kompletter Versager. Das ist für manche schon so ausreichend, dass sie sagen, okay, das war bei mir der fehlende Groschen. So, und die sind dann durch. Und dann gibt es natürlich Leute, mit denen ich über ein halbes Jahr arbeite, immer mal wieder. Dann sagt man zwar irgendwann mal, hey, wir sehen uns jetzt nicht wöchentlich, sondern machen die Abstände mal größer, aber bleiben im Austausch oder nach Bedarf immer mal wieder. Also das ist sehr individuell.
Toll, also ich lausche dir ganz gebannt, muss ich sagen. Wir dürfen aber jetzt langsam zum Ende kommen. Wenn ich so in die Runde schaue, sind wir alle ganz gebannt von dem, was du so erzählt hast.
Also ich kann zumindest sagen, dass ich verstehe, warum du so erfolgreich warst mit deinem Podcast. Kannst kaum erwarten, wann die nächste Folge jetzt rauskommt, weil du es wirklich schaffst, woran Andreas und ich ganz häufig scheitern, nämlich komplexe Zusammenhänge wirklich wunderbar verständlich und einfach und auch für Leute, die nicht aus der Szene sind, nachvollziehbar erklären zu können und das auf eine wirklich fesselnde und nicht langweilige Art. Also ganz toll, ich freue mich auf alles, was von dir kommt und vielleicht haben wir auch nochmal eine Gelegenheit, uns in der Zukunft nochmal wieder auszutauschen, weil ich den Eindruck habe, dass wir da eine ganze Menge lernen können.
Könnt ihr ja einen Familienausflug nach Zürich machen.
Hey, super gerne.
Genau, also Bastien wäre ja eigentlich prädestiniert für Zürich meets München, ne?
Ja, also. Und ich kann nur sagen, dass, also wir können zusammen essen gehen, bei mir dauert es ja auch nur 5 Minuten.
Genau. Also was ich total spannend fand, als ich auf deiner Webseite war, Bastien, das ist halt dieser Satz, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Da habe ich gedacht, also jetzt wird mir das deutlich klarer. Und an unsere Zuhörer, bis die neuen Folgen kommen bei Bastien, sind ja 120 Folgen an Podcasts schon, die man sich anhören kann. Und wir werden das alles in den Shownotes verlinken.
Ich glaube, bei Netflix spricht man immer von Binge-Watchen. Kann man auch Binge hören? Kann man
auch.
Das kann man.
Ja, wunderbar. Dann empfehle ich das dringend.
Aber nicht gleichzeitig essen.
Ja, sehr gut.
Okay, und hätte ich das gewusst mit diesem 20 Mal kauen, wäre das ja nie mit der Bockwurst passiert, ne? Also ich wollte es nur nochmal ansprechen.
Ah,
das
ist noch. Die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen,
was es geht. Da ist er wieder, der rote Faden.
Genau.
Also vielen Dank für deine Zeit, Bastien. Ich hatte eine tolle Zeit, vielen Dank.
Vielen Dank. Auch. Dankeschön. Sehr viel Spaß gemacht. Danke an die Runde, danke, dass ich da sein durfte und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und Ciao. Wir haben uns wieder gesehen. Super.
Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.